Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wenden uns heute wieder dem 2. Korintherbrief zu. 2. Korinther Kapitel 3. Es geht noch einmal um den 6. Vers. Ich lese von Vers 5 an, um des Zusammenhangs willen. Nicht, dass wir tüchtig sind, von uns selber uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber schon das Amt, das den Tod bringt und das mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, so dass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten, wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte, wie sollte nicht vielmehr das Amt, das den Geist gibt, Herrlichkeit haben? Denn wenn das Amt, das zur Verdammnis führt, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr hat das Amt, das zur Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit? Ja, jene Herrlichkeit ist nicht für Herrlichkeit zu achten gegenüber dieser überschwänglichen Herrlichkeit. Denn wenn das Herrlichkeit hatte, was aufhört, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was bleibt? Als wir uns zuletzt mit diesem Abschnitt befasst haben, ging es um den Inhalt und die Wirkungen des Gesetzesbundes. Das ist mit dem Buchstaben gemeint, von dem Paulus hier sagt, der Buchstabe tötet. Paulus betont ausdrücklich, dass alle seine Erfolge als Apostel nicht auf seine Arbeit als Diener des Gesetzesbundes, sondern des neuen Bundes, des Gnadenbundes zurückzuführen waren. Also auch die Gründung der Gemeinde zu Korinth. Und diese Gemeinde war wie alle anderen, die durch den Dienst des Apostels und seiner Mitarbeiter entstanden waren, allein durch Gottes Gnade und das Wirken des Heiligen Geistes im Evangelium ins Leben gerufen worden. Paulus erinnert die Korinther hier noch einmal an die typischen Merkmale des alten Bundes, den Gott mit den Israeliten am Berg Sinai geschlossen hatte. Die Israeliten konnten die Segensverheißungen dieses Bundes nur dadurch erlangen, dass sie den Geboten Gottes vollkommen gehorsam waren. Ansonsten drohte ihnen der Fluch. Und so hieß es grundsätzlich: Wenn ihr in allem gehorsam seid, dann werden euch die Segensverheißungen zuteil. Wenn ihr aber nicht gehorcht, dann werden schreckliche Flüche über euch kommen. Die Geschichte zeigt, dass Israel nicht in der Lage war, dem Anspruch des Gesetzes Genüge zu tun. Und somit wurden die Flüche für sie immer wieder schreckliche, praktische Wirklichkeit. Bedenken wir noch einmal, dass Gottes heiliges Gesetz von uns erwartet, alles, was wir tun oder unterlassen, aus Liebe zu ihm zu tun oder zu unterlassen. Also, nicht weil wir es wollen oder wünschen, sondern weil Gott es will und um Gott dadurch zu verherrlichen. Kein Lebensbereich darf davon ausgeschlossen sein. Wir denken an dieses Wort aus dem Markus-Evangelium. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das ist also das, was das Gesetz von uns erwartet. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele sollst du Gott lieben, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Wir fragen uns allerdings, wer ist dazu in der Lage, wer ist dazu fähig, Und wer muss im Lichte Gottes nicht gestehen, ich habe in mir eine Natur, die in allem sich selbst liebt und sich selbst verwirklichen will. Wohlan, so sagt Luther. Nun bitte, holt dich ans Werk, seid ganze Männer, bemüht euch aus all euren Kräften, dass jene Begierden, gemeint sind die ich-bezogenen Neigungen unseres Herzens, in euch verschwinden. Stellt unter Beweis, was ihr sagt, dass man aus allen Kräften Gott lieben könne, aus sich selbst, ohne die Gnade. Wenn ihr ohne Gelüste, das heißt ohne egoistische Beweggründe seid, dann wollen wir euch glauben. Wenn ihr aber mit und in den Gelüsten bleibt, in diesen falschen Motiven des Herzens, das heißt, wenn ihr sie also nicht loswerdet, dann erfüllt ihr das Gesetz eben nicht. Also versuch es nur, sagt Luther. Gib dir außerordentliche Mühe, das Gesetz Gottes, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzem Gemüte, mit all deiner Kraft zu erfüllen. Gib dir nur Mühe. Und wenn es dir dann gelingt, dass die selbstsüchtigen Beweggründe deines Herzens verschwinden, dann will ich dir glauben, dass du das Gesetz halten kannst. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann erfüllst du das Gesetz eben nicht. Und das bedeutet doch nichts anderes, als dass du unter dem Fluch Gottes stehst. Ja. Wer sich Mühe gibt, das Gesetz Gottes einzuhalten, wie es ja von den Israeliten gefordert wurde, steht im Grunde genommen schon von vornherein unter der Androhung des Fluches Gottes. Und wie diese Flüche aussehen, das lesen wir auch im Alten Testament. Es sind schreckliche Flüche, die sich in der Geschichte des Volkes Israel alle erfüllt haben. Das ist grauenhaft. Obwohl dieser Bund, nämlich der Gesetzesbund, auf Gottes Initiative hin gestiftet worden war und an sich natürlich nicht böse war, sondern heilig, gerecht und gut, wie Paulus sagt, Römer Kapitel 7, war dieser Gesetzesbund eben nicht imstande, den Israeliten das verheißene Leben zu vermitteln. Insofern war dieser erste Bund, wie der Hebräerbrief sagt, nicht untadelig. Insofern war er nicht untadelig. Er konnte nicht zur Vollendung bringen. Er scheiterte an der Sündhaftigkeit des menschlichen Herzens. Die Israeliten waren nicht in der Lage, die Bedingungen dieses Bundes zu erfüllen und in diesem Bund zu bleiben, obwohl sie es in ihrer Selbsttäuschung immer wieder versuchten, aber notwendigerweise auch immer wieder scheitern mussten. Sie holten sich an diesem Gesetzesbund den Tod und nicht das Leben. Und darum heißt es hier, denn der Buchstabe, das Gesetz, der Gesetzesbund, tötet. Wir haben darauf hingewiesen, dass auch wir, die wir uns nicht mehr, grundsätzlich nicht mehr im alten Bund befinden, also nicht mehr unter dem Herrschaftsanspruch des Gesetzes stehen, sondern unter der Herrschaft der Gnade, dass auch wir dazu neigen, das Prinzip des Gesetzesbundes, dieses Wenn, dann, auf unser Glaubensleben zu übertragen. Wir machen oftmals den Empfang bestimmter Segnungen abhängig von unserem Gehorsam und nicht allein von dem stellvertretenden Gehorsam unseres Herrn Jesus Christus. Unser Gehorsam geschieht dann nicht im Namen Jesu. Wir dürfen uns nicht darüber wundern, dass Gott uns dann entgegen ist und bestimmte Segnungen zurückhält, obwohl er uns nie gänzlich fallen lässt, sofern wir an Christus gläubig geworden sind. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder durch den Geist Gottes daran erinnern lassen, dass unser Gehorsam nicht eine Bedingung für Gottes verheißenen Segen ist, sondern eine Folge des Segens. Das ist entscheidend wichtig, nicht eine Bedingung, um den Segen Gottes zu erlangen, die Erfüllung seiner Verheißungen, sondern eine Folge des Segens. Denn wir aus Gnaden, ohne unser Verdienst, durch den Glauben empfangen haben. Und nur so, ihr Lieben, und nicht anders, nur so, als ständige, ich betone das einmal, als ständige Bankrotteure, sündig in uns selbst, geschieht unser Gehorsam im Namen Jesu vollkommen gerecht in Christus und somit annehmbar für Gott. Nur so. Denn im neuen Bund der Gnade in Christus sind sämtliche Bedingungen für unsere Lebensgemeinschaft mit Gott und allen damit verbundenen Segnungen durch den stellvertretenden Opfertod Jesu bereits erfüllt. Es ist vollbracht, so haben wir heute Morgen gehört, in der Gebetsgemeinschaft. So hat jemand gebetet unter uns. Es ist vollbracht, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Alle Bedingungen für die Erlangung der Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, sind in Christus bereits erfüllt. Wir verlassen uns fortan in unserem Beten, in unserem Tun und Unterlassen nicht auf unseren Gehorsam. Wir verlassen uns auch nicht auf unsere Treue, sondern wir verlassen uns auf die vollkommene, stellvertretende Gerechtigkeit Christi, von der Paulus ja hier auch in Vers 9 spricht, wenn er schreibt, denn wenn das Amt, das zur Verdammnis führt, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr hat das Amt, das zur Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit. Es ist die Gerechtigkeit, die uns aufgrund des Sünd- und Brandopfers unseres Herrn Jesus Christus durch den Glauben rechtsgültig, das ist wichtig, es handelt sich um einen Rechtsakt, um einen gerichtlichen Akt von Seiten Gottes, zugerechnet worden ist. Durch dieses Evangelium von der Gnade Gottes in Christus waren die Korinther zu einem Brief Christi geworden. Paulus hatte ihnen diesen Brief durch seinen Dienst ins Herz geschrieben. Dadurch hatten sie ein neues Herz bekommen, was dem Gesetz nicht möglich war, nämlich ein neues Herz zu schenken. Das hatten die Korinther empfangen durch die Verkündigung, durch die Predigt vom gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Ein neues Herz mit dem Leben aus Gott und für Gott. Ist doch offenbar geworden, so schreibt er in Vers 3, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen. Das Gesetz kann den Menschen lediglich vor den Anspruch Gottes stellen. Du musst dieses tun und du darfst jenes nicht tun. Das kann das Gesetz. Das Gesetz kann aber dem Menschen kein Herz schenken, das diesem Anspruch genügt. Und das ist ausschließlich dem Evangelium von der Gnade Gottes in Christus vorbehalten. Was dem Gesetz unmöglich war, so schreibt Paulus Römer Kapitel 8 am Anfang, was dem Gesetz unmöglich war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte. Was der Mensch braucht, um vor Gott wohlgefällig zu sein und zu wandeln, zu sein und zu wandeln, ist ein neues Herz. Seit dem Sündenfall sind wir alle mit einem gottlosen Herzen, mit einem bösen Herzen auf die Welt gekommen. Bedenken wir das einmal, ja? Auch die süßen kleinen Babys, an denen wir uns erfreuen dürfen, haben schon ein böses Herz. Ne? So sagt die Bibel in 1. Mose 8, das Dichten und Trachten das Verlangen des menschlichen Herzens, ist böse von Jugend auf. Von Geburt an, ja schon vorher, in dem Augenblick, wo ein Kindchen gezeugt wird, da ist schon der Keim der Sünde enthalten, der Gottlosigkeit, der Feindschaft gegen Gott. Das ist sehr ernüchternd, wenn man darüber nachdenkt. Es kann auch durch Gottes Gebote nicht verändert werden, dieses Dichten und Trachten des menschlichen Herzens, das Böse ist von Jugend auf, es kann nicht verändert werden. Durch Gebote, durch Appelle, du musst, du sollst. Kann etwa ein Moor seine Haut wandeln oder ein Panther seine Flecken? So wenig könnt auch ihr Gutes tun, die ihr ans Böse gewöhnt seid. Jeremia Kapitel 13, 23. Natürlich, auch ein ungläubiger Mensch kann Gutes tun, moralisch gesehen. Ja? Aber es ist nicht etwas, was Gott verherrlicht, wodurch Gott verherrlicht wird, was ihm Frucht bringt, was er tut in der Abhängigkeit vom Herrn Jesus. Und nur was der Mensch tut im Glauben, in der Abhängigkeit, im Glauben an Jesus Christus, in der Abhängigkeit von ihm, das hat vor Gott Bestand in der Ewigkeit. Nichts anderes. Das ist Frucht. Da müssen wir unterscheiden. Ja, wir freuen uns über all das Gute, das auch ungläubige Menschen tun und wir selbst profitieren ja auch davon. Aber das ist nicht das, was vor Gott gilt. Diese Unterscheidung ist sehr, sehr wichtig. Das ist also Gottes Urteil über die Gesinnung des menschlichen Herzens von Geburt an. Was wir brauchen, ist also ein neues Herz. Nicht ein verbessertes, altes Herz. Eine neue Natur. Nicht eine verbesserte, alte Natur. Nach Lukas Kapitel 1, 46, da geht es um den Lobgesang der Maria, kann die Bibel für Herz auch Seele und Geist sagen. Es handelt sich dabei um das Zentrum, um das Innere der menschlichen Persönlichkeit. Bernhard Kaiser beschreibt in einer sehr lehrreichen biblisch-theologischen Studie die Funktionen des Herzens. Der Mensch liebt in seinem Herzen. Das Herz ist der Ort der Gesinnung. Der Mensch will oder wünscht in seinem Herzen. Der Mensch beurteilt sich selbst in seinem Herzen, da geht es um das Gewissen. Der Mensch fühlt und empfindet in seinem Herzen. Der Mensch glaubt in seinem Herzen. Das Herz ist also die zentrale Persönlichkeit, oder bezeichnet die zentrale Persönlichkeit des Menschen. Da geschehen alle diese Dinge, diese Funktionen. Eine herausragende und geradezu übergeordnete Rolle in diesem ganzen System, das ein zusammenhängendes System ist, nicht voneinander strikt abgegrenzt, die einzelnen Funktionen, sondern alles ist ein Ganzes. Also eine geradezu übergeordnete Rolle spielt das Denken und Verstehen im Herzen. Wir erinnern uns daran, dass Maria die Worte der Hirten über die Geburt Jesu in ihrem Herzen bewegte. Das heißt, sie dachte darüber nach und versuchte, das zu verstehen, was ihr mitgeteilt worden war über die Geburt ihres Kindes. Sie bewegte die Worte der Hirten in ihrem Herzen. Nun ist es klar, dass alles für das Leben, und wir behaupten, nicht nur für das irdische Leben, sondern für Zeit und Ewigkeit davon abhängig ist, von welchen Informationen unser Herz gespeist wird. Ich komme nochmal zurück auf Bernhard Kaiser, auf seine Studie. Er vergleicht die Einstellung eines Menschen auf einen Sachverhalt oder eine Information mit der Konfiguration eines Computers. Wer so ein bisschen Ahnung hat vom Computerwesen, der kann das jetzt nachvollziehen. Er schreibt, ein solcher Computer funktioniert nach den Parametern, nach denen er konfiguriert ist. Ähnlich ist es auch mit dem Verstehen. Was der Mensch als wahr erkennt, das konfiguriert ihn fortan. Davon geht er in seinem Denken aus und das ist normalerweise bei seinem Verhalten und seinen Entscheidungen mitgesetzt. Soweit also dieses Zitat. Es ist dem Satan gelungen, den beiden ersten Menschen ein falsches Bild von Gott zu vermitteln. Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Damit gab er dem Gebot Gottes einen anderen Akzent. Gott hatte gesagt, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du ganz gewiss sterben. Satan macht Gott zum Lügner, indem er versicherte, ihr werdet keineswegs sterben. Er unterstellt Gott schlechte Beweggründe. Gott will euch nur knechten. Er will euch nur niedrig halten. Er will euch in böser Absicht kontrollieren. Er will nicht, dass ihr ihm ebenbürtig seid. Gott weiß, so sagt Satan, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das will dieser Gott nicht. Das will er nicht. Als Adam und Eva diesen falschen Behauptungen, spricht ja heute von Fake News, als sie diesen falschen Behauptungen Glauben schenkten, als sie diese Behauptungen für wahr hielten, empfingen sie ein böses Herz, dessen Funktionen insgesamt nicht mehr vertrauensvoll und liebevoll auf Gott ausgerichtet waren. Und von da an denkt der Mensch verkehrt über Gott und versteht ihn nicht mehr. Das betrifft jeden Menschen, der in diese Welt hineingeboren wird. Von Natur aus hat er keinen rechten Blick für das Wesen Gottes, er versteht Gott nicht, er denkt verkehrt über ihn. Und von da an fällt es dem Satan leicht, die Menschen durch kräftige Irrtümer zu verführen. Sie sind dafür anfällig und aufnahmebereit geworden. Darum ist die Welt so, wie sie ist. Nur durch den neuen Bund, durch das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus, durch den Dienst des Apostels Paulus am neuen Bund konnten die Korinther ein neues Herz empfangen. Paulus hatte ihnen also die rechten Informationen, die wahren und wahrhaftigen Informationen über Gott ins Herz hineingeschrieben, so könnte man sagen, ja. Und in dem Augenblick, wo das geschah, erfüllte sich eine wunderbare Verheißung aus dem Alten Testament. Jeremia 31, Vers 33, das soll mein Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und dann gibt es noch diese wunderbare Stelle aus dem Propheten Hesekiel, Kapitel 36. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ein neues Herz. Wunderbare Verheißung, die sich immer dann erfüllt, wenn Menschen an das Evangelium glauben. Wenn ihnen das Evangelium gesagt wird, ihre Herzen geöffnet werden, wie das bei der Lydia der Fall war. Gott tat der Lydia das Herz auf, dass sie Acht hatte, ein Werk Gottes an der Seele eines Menschen. Immer dann, wenn das geschieht und das Wort von der Versöhnung durch das Blut Jesu und seiner Auferstehung Eingang findet im Herzen eines Menschen, da bekommt der Mensch ein neues Herz. Auf diese Weise, nämlich durch das Evangelium vom Sohn, in dem Gott uns aus Gnaden für immer, das ist wichtig, für immer, nicht nur zeitweise, alles rechtlich zugesichert hat, was ihm gefällt, ist die Sehnsucht, na, welche Sehnsucht? Des Menschen nach einem neuen Herzen, ist die Sehnsucht Gottes in Erfüllung gegangen. Wir lesen das in 5. Mose, wir haben ja schon heute etwas gehört aus dem 5. Mosebuch, Kapitel 26, wunderbar. 5. Mose, Kapitel 5, Vers 29. Ach, dass sie ein solches Herz hätten, nämlich die Israeliten, ach, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und zu halten, alle meine Gebote ihr Leben lang, auf dass es ihnen und ihren Kindern wohlginge, ewiglich. Dieses Ach macht deutlich, dass es sich hier um einen Herzenswunsch Gottes handelt. Es ist nicht in erster Linie der Wunsch und das Verlangen des Menschen nach einem neuen Herzen, wenn man erkennt, dass das alte Herz so ganz verkehrt ist, sondern es ist zunächst einmal Gottes Wunsch, Gottes Verlangen, Gottes Wille. Ach, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und zu halten, alle meine Gebote ihr Leben lang, auf dass es ihnen und ihren Kindern wohlginge, ewiglich. Ihn zu fürchten steht an erster Stelle, wie im Katechismus von Luther. Ne? Zu fürchten, lieben und ihm zu vertrauen. Ach, dass sie doch solch ein Herz hätten. Das alte Herz, völlig desinformiert und darum voller Unverständnis und Bosheit Gott gegenüber, hat Christus mit in seinen Tod hineingenommen. Und in seiner Auferstehung haben wir teil an seinem Herzen. Voller Erkenntnis Gottes, voller Gottesfurcht, voller Liebe zu Gott und voller Vertrauen. Er hat Gott vertraut, so sagen selbst seine Feinde, ne? Wenn auch spöttisch. Aber sie haben recht gehabt. Bis in den Tod hinein hat der Herr Jesus dem Vater im Himmel vertraut, hat er ihn geliebt, war er bereit, alles für ihn zu geben. Das ist das Herz Gottes, das ist das Herz seines Sohnes, um das es hier geht. Und an diesem Herzen des Sohnes Gottes haben wir nun teil durch den Glauben. In diesem Herzen war auch ein ständiges Ja zu den Wegen Gottes, das, was uns von Natur aus überhaupt nicht gelingt, zu den schweren Wegen Gottes, die er uns manchmal führt, ein Ja zu sagen. Oder hat das jemand von uns hundertprozentig in sich? Ich spreche immer hier von dem hundertprozentigen Anspruch Gottes, der ja im Gesetz zum Tragen kommt, ja? Und der in Christus erfüllt ist. Das haben wir doch von Natur nicht. Auch wenn wir uns Mühe geben, ein Ja zu finden zu den Wegen Gottes, wir haben es von Natur aus nicht. Aber in Christus, in diesem Herzen des Sohnes Gottes, haben auch wir stellvertretend ein Ja zu den Wegen Gottes. Das ist doch wunderbar. Alles, was im Herzen Jesu ist, das ist unser. Ja, Vater. Denn also war es wohlgefällig vor dir. Ja. Das Herz unseres Herrn Jesus, das in allen Funktionen auf Gott ausgerichtet war, ist uns durch den Glauben zugerechnet worden. Wo finden wir dieses Herz? Finden wir es, wenn wir in uns selbst, wenn wir in uns hineinschauen? Ja? Finden wir da dieses Herz, dieses neue Herz? Da finden wir es nicht. Wir finden es nur, wenn wir auf Christus schauen. Da haben wir es. In ihm haben wir es. Dann wissen wir, das ist unser. Das Herz unseres Herrn Jesus gehört mir. In ihm habe ich ein neues Herz. Woher weißt du, dass du Vergebung deiner Sünden hast? Nun, du blickst auf Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Woher weißt du, dass er dem Tode die Macht genommen hat und du hast ewiges Leben in ihm? Du schaust auf Christus. Ihr Lieben, lasst uns ständig auf Christus schauen. Und zwar so, wie er in der Bibel bezeugt wird. Wie er in der Bibel bezeugt wird. Dann sind wir auf einem guten Weg. Sonst gehen wir in die Irre. Wenn wir in uns hineinschauen, etwas bei uns selbst suchen, gehen wir in die Irre. Schauen wir auf ihn, dann wissen wir haben all das, was vor Gott wohlgefällig ist. Der Geist Gottes ist es, von dem Paulus hier ja nun redet. Er ist nicht ein Diener des alten Bundes, sondern des neuen Bundes, des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Der Geist Gottes ist es, der uns diese Botschaft durch Gottes Wort vermittelt und uns durch den Glauben offenbart. Wir haben das alles im Glauben, das ist der Blick auf Jesus. Im Glauben schauen wir auf ihn anhand dessen, was die Bibel uns bezeugt. Ganz wichtig. Und diese Botschaft ist eine Kraft Gottes. Seine Kraft Gottes, die uns dazu befähigt, auch unser Leben in der Nachfolge Jesu dementsprechend zu gestalten. Zur Verherrlichung Gottes. Diese Botschaft hat die Kraft, dass sie sich in unserem praktischen, alltäglichen Leben in wunderbarer Weise auswirkt. Versuch es alles selbst, was Gott von dir erwartet, und du wirst mit Sicherheit scheitern. Glaube aber immer wieder daran, rechne im Glauben damit. Römer Kapitel 6, Vers 11, rechne im Glauben damit. Rechne damit wie mit Zahlen. Wie mit Zahlen, da steht ein Wort, das lautet logizomai. Rechnen wie mit Zahlen, rechne damit, dass alles das, was Gott von dir erwartet, auch in der Nachfolge Jesu, längst vollbracht ist in Christus. Dass er es ist. Dann wird sich das in wunderbarer Weise auswirken in deinem praktischen Leben. Dann wirst du in Wahrheit im Namen Jesu etwas tun, im Namen Jesu beten. Sonst ist das nur eine leere Hülse. Das ist wichtig, dass wir das verstehen vom Wort Gottes her. Dass wir alles in Christus haben. Dass das unsere tägliche Freude ist. Darin haben wir unser Heil für Zeit und Ewigkeit. Ein neues Herz in ihm und nur in ihm. Die Befolgung der Anordnungen im Gehorsam Gott gegenüber geschieht nun nicht als ein mühsames Unterfangen, um einen Segen Gottes zu erlangen, sondern im Glauben an die uns im Wort Gottes durch Gottes Geist zugesagten Tatsachen des Evangeliums, dass wir in Christus ein neues Herz haben, durch das uns jeder Segen Gottes in der Lebensgemeinschaft mit ihm geschenkt und zugänglich gemacht wurde. Und welch eine Freude, wir kommen zum Schluss. Welch eine Freude muss den Apostel Paulus trotz seiner Leidenswege, und er wurde ja schwere Wege geführt in der Nachfolge Jesu. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Das stand über seinem Leben als Christ. Deshalb konnten manche ihn nicht verstehen. Es passte nicht zu ihrem Bild von einem Apostel. Da geht es doch immer nur über Höhen. Die Leidensgestalt des Apostels Paulus war manchen auch innerhalb der Gemeinde Jesu ein Ärgernis. Trotz seiner Leidenswege, welche Freude mag er immer wieder in seinem Herzen gehabt haben, wenn er darüber nachdachte, dass er ein Diener des neuen Bundes war, nicht des Buchstabens, also des Gesetzesbundes, sondern des Geistes, des Gnadenbundes. Und ihr Lieben, das gilt auch für uns, und zwar für jeden Einzelnen von uns, in seinem speziellen Aufgabenbereich. Das gilt ja nicht nur für den Verkündiger des Wortes Gottes, sondern das gilt für jeden Einzelnen in der Gemeinde Jesu. Wir sind Diener des neuen Bundes, des Gnadenbundes. Wir stehen nicht mehr unter dem Herrschaftsanspruch des Gesetzes und haben auch das nicht mehr zu vermitteln anderen gegenüber, durch den Dienst, den wir ganz speziell im Reiche Gottes zu tun haben. Wir vermitteln nicht das Gesetz, wir gebrauchen es hier und da, damit Licht hineinfällt in das Herz eines Menschen. Aber wir bringen das Gesetz nicht als Lösung für seine Probleme, die er hat im Blick auf die Gemeinschaft mit Gott und im Blick auf ein fruchtbares Wirken im Reiche Gottes. Das geht nur unter der Gnade, durch die Verkündigung, durch das Mitteilen des Gnadenbundes. Lasst uns also immer wieder aufs Neue den Prinzipien des Gesetzesbundes, wenn, dann, erst musst du eine Leistung bringen, erst musst du eine Bedingung erfüllen, dann wird Gott dich segnen. Prinzip des Gesetzesbundes. Lasst uns immer wieder aufs Neue dieses Prinzip des Gesetzesbundes im Namen Jesu verabschieden. Ich würde sagen, damit haben wir nichts mehr zu tun. Ne? Wunderbar. Wir stehen ja in Christus nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes, sondern unter der Herrschaft der Gnade. Und in dieser Gnade ist alles Geschenk und nicht Mühsal eigener Frömmigkeitsbestrebungen. Lasst uns immer wieder anhand des Wortes Gottes über die Herrlichkeit des Gnadenbundes nachdenken und tiefer und fester darin verwurzelt werden. Amen. Wir stehen bitte auf, deine Kinder. Wir danken dir, Vater im Himmel, für das Wunder des Gnadenbundes. Was hat es dich gekostet, diesen Bund mit uns zu schließen, das Leben deines Sohnes? Aber du hast es getan. Und du hast uns in deinem lieben Sohn alles geschenkt, was du von uns erwartest. Es wird uns zugerechnet und es wirkt sich aus in unserem Leben durch den Heiligen Geist, den du uns geschenkt hast. Wir preisen dich dafür. Welch eine wohltuende Botschaft für Menschen, die von Natur aus nichts haben, was dir wohlgefällig ist. Preis und Ehre, Dank und Anbetung sei dir, Vater im Himmel, im Namen Jesu. Amen.